ARD.
Ihr hört Auf der Spur. Die ARD-Ermittler-Krimis. Jede Woche ein neuer Fall. Immer zuerst in der ARD-Audiothek. Am besten sofort abonnieren.
Paul Temple und der Fall Westfield von Francis Durbridge. Übersetzung Dr. Georg Pagitz. Dramaturgie und Dialoge Andreas König. Regie und Musik Antonio Fernandes Lopez.
Einen wunderschönen Nachmittag, Madame.
Ich hätte gern ein paar Ansichtskarten, bitte.
Sie finden die schönsten dort drüben. Die farbigen sind ganz oben.
Dankeschön. Ich nehme diese hier.
Danke.
Für ein bezaubernder Laden.
Danke.
Sie scheinen wirklich alles zu verkaufen. Ich habe noch nie so viel Interessantes gesehen.
Das ist noch gar nichts. Im Sommer haben wir hier einen riesigen Lagerbestand.
Was ist das für eine kleine Messingfigur? Die da drüben.
Ach, das? Das ist eine Polperro-Elfe. Haben Sie die denn im Ort nicht gesehen?
Doch, natürlich. Sie sind auf den meisten Türklinken und Türklopfern.
Richtig.
Die sind ja entzückend. Ich glaube, ich nehme eine.
Sie gefallen den meisten Leuten. Sogar... Ich habe heute sogar eine davon an den Gentleman verkauft. Jenen Gentleman, der den Unfall hatte.
Welchen Unfall?
Haben Sie davon nichts gehört? Der Gentleman, der von der Klippe gestürzt ist.
Doch ja, natürlich.
Er war heute Morgen noch hier, schaute sich etwas um, schien unglaublich nett zu sein. Ach, es ist furchtbar, nicht?
Kannten Sie ihn?
Nein, ich habe ihn erst ein- oder zweimal im Dorf gesehen. Es war aber das erste Mal, dass er hier meinen Laden aufgesucht hat. Bitte entschuldigen Sie mich. Ich hole etwas Wechselgeld.
Ja, natürlich.
Hallo, Steve.
Oh, hallo, Darling.
Dachte ich mir doch, dass ich dich hier finde.
Bist du fertig?
Ja. Fahren wir zurück nach VW.
Paul, er war heute Morgen hier. Unser Harry King.
Woher weißt du das?
Das junge Mädchen hier hat ihn bedient. Sie hat ihm das hier verkauft.
Was soll das sein?
Eine Polperro-Elfe.
Polperro-Elfe?
Ich finde sie ausgesprochen hübsch. Hübscher noch als Miss Davis.
Das war ein Scherz, Liebling.
Ich weiß, Darling. Ich sorge lediglich dafür, dass du ihn auf ewig bereust.
Bist du sicher, dass Harry King hier war, um sich eine Elfe zu kaufen?
Hat sie jedenfalls gesagt.
Hier ist Ihr Wechselgeld, Madame.
Danke.
Meine Frau erwähnte, dass Sie eine von diesen hier an Mr. King verkauft haben.
Mr. King?
Der Mann, der den Unfall hatte.
Oh, ja. Er war gegen 11 Uhr hier.
Weshalb wissen Sie, dass es der Mann war, der den Unfall hatte?
Also, wie soll ich sagen? Dan White, er ist ein Freund von mir. Er kam zum Telefonieren hierher und dabei habe ich alles über Harry King mitgehört.
Ah, ich verstehe.
Nun, es war doch ein Unfall, oder nicht?
Wieso fragen Sie?
Nun, vielleicht hat ihn auch einer von der Klippe gestoßen?
Einer oder eine? Oder doch nur ein tragisches Unglück? Alles denkbar, Miss...
Caldicott.
Miss Caldicott. Alles denkbar. Ja, auf Wiedersehen. Dan White muss Harry King gesehen haben, nachdem der den Souvenirladen verlassen hat. Er rief King etwas zu, aber der reagierte nicht. King hatte etwas in seiner Hand und starrte wie gebannt auf dieses Objekt.
Die Polperro-Elfe.
Denke ich auch.
Aber was lässt dich dann so grübeln?
Steve, wir haben die Elfe nicht bei der Leiche gefunden.
Also, warum müssen Sie mir denn nur all diese entsetzlichen Fragen stellen?
Wir versuchen nur genau herauszufinden, was geschehen ist, Miss Wilton.
Aber Sie wissen doch, was geschehen ist, Inspektor. Es war ein furchtbarer Unfall.
Nun, es ist möglich, dass es ein Unfall war. Doch wir wollen sichergehen, dass... Nun, wir können die Möglichkeit eines Selbstmords nicht ausschließen.
Ach, so ein Quatsch. Er hat mit Sicherheit keinen Selbstmord begangen. Warum sollte Harry Selbstmord begehen? Es ist doch nur passiert, weil er diese Vögel beobachten wollte. Ich habe ihm gesagt, er soll vorsichtig sein. Jedes Mal, wenn er fortging, habe ich ihm das gesagt.
Miss Wilton, haben Sie irgendeine Veränderung an Harry bemerkt in seinem Verhalten? Oder ist Ihnen irgendetwas in den letzten 2-3 Monaten aufgefallen?
Nein, nein.
War er denn wie immer?
Ja, ich meine, ja, ich glaube schon.
Sie sind sich dessen aber nicht ganz sicher.
Tja, er war im Laden und mit den Kunden ganz normal, aber...
Was, Miss Wilton?
Manchmal war er morgens ziemlich ruhig.
Sie meinen, etwas schlecht gelaunt. Könnte man das so sagen?
Ich denke ja.
Wann haben Sie zum ersten Mal diese Veränderung an ihm bemerkt? War es bevor oder nachdem er begonnen hatte, sich für das Beobachten von Vögeln zu interessieren?
Nun, das weiß ich nicht. Er schien sich ein wenig zu verändern, nachdem Mr. Conrad hier gewesen war. Ach, armer Harry. Vielleicht tue ich ihm Unrecht und ich habe es mir nur eingebildet.
Wer ist Mr. Conrad?
Na, er war ein Freund von Harry. Eines Abends kam er sehr spät vorbei. Ich lag schon im Bett. Normalerweise schlafe ich um diese Zeit, aber ich hatte Rückenschmerzen und da war ich eben wach und habe Stimmen gehört. Am nächsten Morgen habe ich Harry gefragt, wer so spät zu Besuch war, und er sagte, es sei ein alter Freund von ihm gewesen, namens Conrad.
Haben Sie diesen Mr. Conrad je gesehen?
Nein.
Hat Harry irgendetwas über ihn gesagt?
Nein, nur dass Mr. Conrad ein alter Freund von ihm sei.
Über was haben die beiden gesprochen? Wissen Sie das?
Nein, ich konnte nicht verstehen, was gesprochen wurde.
Weshalb?
War er ein Ausländer?
Nein, er war kein Ausländer. Aber er hatte einen seltsamen Akzent. Es klang nach Cockney.
Wie lange ist es her, dass Mr. Conrad Ihren Neffen nachts besucht hat?
Och, etwa 6 Wochen.
Miss Wilton, hat Mr. King jemals einen Australier namens MacCready erwähnt?
Australier? Nein, niemals.
Sind Sie sich dessen ganz sicher?
Ja, ganz sicher. War dieser Mr. MacCready ein Freund von Harry?
Je mehr ich über diese ganze Sache erfahre, desto mehr glaube ich, dass er tatsächlich ein Freund von Harry war, Miss Wilton.
Heute reisen wir noch nicht zurück. Morgen vielleicht. So lange sind wir hier noch in einem Hotel untergebracht. Ach, kannst du noch nach Handwerkern für das Garagentor schauen?
Achtung, Inspektor, gleich kommt es.
Kommt was, Mrs. Temple?
Wie bitte, Charlie?
Ich fürchte, ich verstehe nicht.
Ah, das klingt
schon. Oh, das ist schon okay, Inspektor Kendall.
So, entschuldigen Sie, dass ich Sie warten ließ.
Machen Sie sich keine Gedanken, Mr. Temple. Doch ich sollte langsam aufbrechen. Wir haben schon 10 Uhr. Übrigens, ich vergesse, die Leichenschau ist Samstagvormittag. Ich denke doch, Sie wollen dabei sein?
Ja, wenn wir doch hier sind, Inspektor, dann schon.
Sie glauben nicht, dass es ein Unfall war, stimmt's, Mr. Temple?
Nein, das glaube ich nicht.
Glaubst du denn, Harry King hat Selbstmord begangen?
Nein, Steve. Inspektor, Sie haben dieses Souvenir immer noch nicht gefunden, oder?
Nein. Wir haben gründlich danach gesucht, aber keine Spur. King hat es vielleicht fallen gelassen, bevor er oben an der Klippe ankam. Oder es ist ihm aus der Tasche gerutscht, dass er abstürzte.
Wissen Sie, Inspektor, ich verstehe einfach nicht, weshalb Harry King überhaupt ein Souvenir von Paul Perro gekauft hat. Er war doch offensichtlich ein Dutzend Mal hier, wohnte praktisch gleich vor der Haustür.
Ja, aber es bleibt die Tatsache, dass er es gekauft hat. Sie erinnern sich, was Dan White gesagt hat.
Ja, King hatte etwas in seiner Hand und betrachtete es, als Dan White nach ihm rief.
Glaubt ihr, dass es das Souvenir war?
Ich denke, dass es das gewesen sein muss, Mrs. Temple. Schließlich hat er es gerade erst gekauft.
Drei Dinge sind und bleiben merkwürdig, Inspektor. Erstens, warum interessierte sich King plötzlich dafür, Vögel zu beobachten? Zweitens, warum setzte er sich schlagartig in den Kopf, in diesen Laden zu gehen und ein Souvenir von Paul Perrault zu kaufen? Und drittens,
was geschah mit dem Souvenir?
Genau.
Entschuldigen Sie, Sir?
Ja?
Diese Nachricht ist eben für Sie gekommen. Der Laufbursche da hat gesagt, es sei dringend.
Oh, danke. Entschuldigt.
Ja, natürlich.
Was ist los, Darling?
Inspektor, ich hoffe, dass Sie sich nicht über mich ärgern werden.
Warum sollte ich?
Gestern Nachmittag, nachdem wir Miss Wilton getroffen hatten, kontaktierte ich einen alten Freund von mir, einen gewissen Dr. Rathbone. Er wohnt in Falmouth.
Sie meinen Dale Rathbone, den Pathologen?
Richtig, ja. Ich bat ihn, sich Harry King einmal anzusehen. Es gab da etwas, das ich wissen wollte, oder besser gesagt, das ich vermutete.
Und?
Ich lese Ihnen die Nachricht vor. Sie ist von Rathbone. Mein lieber Temple, ich hatte nun Gelegenheit, den verstorbenen Harry King zu untersuchen und habe, wie von Ihnen angeregt, dabei besonders auf die Hände des Toten geachtet. Es gibt unverkennbare Spuren von Nikotin an den Fingern der rechten Hand. Kurzum, Ihre Vermutung war korrekt. Der verstorbene Mr. King hat geraucht.
Er hat geraucht?
Ja.
Sie meinen, er war kein Nichtraucher?
Versichert uns Dr. Rathbone.
Nun nehmen wir mal an, Rathbone hat recht. Was zum Teufel bedeutet das für uns?
Eine ganze Menge, Inspektor. Ist alles im Wagen, Steve?
Ja, der Träger lädt gerade den letzten Koffer ein.
Wie spät haben wir?
Kurz nach 9:30.
Mit etwas Glück können wir gegen 5 Uhr zu Hause sein.
Du brauchst kein Glück, Darling. Du hast mich. Bist du soweit?
Ja, ich habe eben die Rechnung bezahlt. Warte nur noch auf mein Wechselgeld.
Ich muss schon sagen, ich freue mich darauf, wieder daheim zu sein.
Hallo? Ja, hier ist das Grand Hotel in Foway. Ja? Mr. Wer? Oh, einen Augenblick bitte.
Da ist ein Anruf für Sie, Mr. Temple. Ein persönliches Gespräch mit Voranmeldung aus London.
Oh, danke. Das wird Sir Graham sein.
Möchten Sie es in der Kabine entgegennehmen, Sir?
Ja, natürlich. Es wird nicht lange dauern, Steve. Hallo?
Spreche ich mit Mr. Temple?
Ja?
Bleiben Sie bitte dran. Ich habe einen Anruf für Sie.
Hallo?
Sprechen Sie bitte.
Hallo, Temple. Hier spricht Forbes.
Hallo, Sir Graham. Haben Sie meine Nachricht erhalten?
Ja. Temple, sind Sie sich in dieser Sache sicher?
Absolut sicher.
Aber das klingt doch alles sehr unwahrscheinlich. Ich kann es kaum glauben.
Und doch ist es wahr, Sir Graham.
Haben Sie getan, worum ich Sie gebeten habe?
Ja, natürlich.
Ich rate Ihnen, alle Flughäfen, Häfen und Bahnhöfe zu überwachen.
Machen Sie sich keine Sorgen. Wir gehen kein Risiko ein. Wann kommen Sie nach London zurück?
Wir wollten gerade losfahren.
Rufen Sie mich heute Abend an.
Ja, in Ordnung.
Oh, Sir Graham, als Sie mir von MacReady erzählt haben, erwähnten Sie, dass er in einem Gasthaus in der Nähe des Elephant and Castle Bahnhofs wohnt?
Das stimmt. In der aufgehenden Sonne.
Wie poetisch. Ist er noch immer dort?
Ja, ich denke.
Richten Sie Marlow aus, dass er mich heute Abend um 7 Uhr dort treffen soll.
Um 7 Uhr? Ja, in Ordnung. Wiederhören, Temple. Gute Reise.
Ja, wiederhören, Sir Graham.
Ich komme gerade von Superintendent Bradley. Sie wollten mich sprechen, Sir Graham?
Ja, Marlow. Ich habe eben mit Temple telefoniert. Mhm. Er kommt heute in die Stadt zurück und möchte, dass Sie ihn am Abend treffen, in der aufgehenden Sonne.
Also geht es um MacReady?
Sieht so aus. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten?
Nein, Sir.
Sie haben ihn noch nicht aufgegriffen?
Noch nicht, Sir.
Was denken Sie? Liegt Temple richtig?
Ich denke ja, Sir.
Übrigens, wenn er zurück in die Stadt kommt, postieren Sie einen guten Mann am Montpelier Square. Ich möchte kein Risiko eingehen.
Ich glaube, Mr. Temple kann gut auf sich selbst aufpassen, Sir.
Ich denke nicht an Mr. Temple, Inspektor.
sagte, hören Sie, Mr. McCready, nur weil ich ein Barmädchen bin, heißt das noch lange nicht, dass Sie... Ja, was denn, wenn das nicht Inspektor Marlowe ist?
Hallo, Daisy. Lange nicht gesehen.
Ja, ja. Wer ist denn Ihr Freund da?
Sie kennen Mr. Temple nicht?
Nee, tue ich nicht. Aber ich habe eine Menge von Ihnen gehört, Mr. Temple.
Ach, wirklich, Daisy?
Was möchten Sie trinken?
Im Augenblick möchten wir nichts.
Möchten Sie nichts?
Wir haben nur reingeschaut, um einen Freund von Ihnen zu treffen.
Ach, und wer soll das sein?
McCready.
Der ist kein Freund von mir. Der ist ein Stinkstiefel, das ist er. Keine Ahnung, warum der Chef ihn hier noch wohnen lässt. Der sorgt doch nur für einen schlechten Ruf.
Hallo, Inspektor.
Oh, hallo, Fred. Wie läuft das Geschäft?
Wie es läuft, fragt er. Ach, gar nichts läuft, verdammt. Lief er zur Zeit der deutschen Luftangriffe besser.
kennen Sie Mr. Temple?
Nein, ich denke nicht, dass wir schon das Vergnügen hatten.
Fred Bellan, Paul Temple.
Sehr erfreut.
Angenehm, Sir.
Wir würden gerne McCready sehen, Fred. Ist er da?
Ach, keine Ahnung, ob er da ist oder nicht. Er hatte vor etwa einer Stunde Besuch, aber ich habe keinen Schimmer, ob Sie ausgegangen sind. Daisy, ist McCready da?
Ich weiß es nicht und ich will es auch gar nicht wissen.
Ich habe dich nicht gefragt, was du willst. Wenn ich eine ungefragte Meinung zu was brauche, dann gehe ich gleich zu meiner Alten.
Wo ist sein Zimmer?
Oben, erste Tür rechts.
Haben Sie etwas dagegen, wenn wir hinaufgehen?
Ach, ist mir egal. Ihr müsst wissen, was ihr macht. Muss ich mich auf Randale einstellen?
Ich hoffe nicht, Fred.
Na gut.
Dieser Besucher, der vorhin bei McCready war, haben Sie ihn gesehen?
Ja, war ein Ausländer. Der war ziemlich abwesend. Schien die Hälfte nicht mitzubekommen.
Hatte er einen Bart?
Ja, lustiges Dingens. Insgesamt ein sehr ulkiger Kerl, dachte ich. Na, was der mit McCready zu schaffen hat, also...
Wie lange kennen Sie McCready schon?
2 oder 3 Jahre. Der platzte hier herein an dem Tag, an dem Sie ihn aus dem Kittchen entlassen haben. Naja, ich hatte Mitleid mit dem armen Teufel und hab ihm ein Zimmer gegeben.
Du bist so selbstlos, Fred.
Wie oft habe ich dir schon gesagt, dass du nicht so mit mir reden sollst, wenn Gäste da sind, hä? Herrgott nochmal. Also, ich weiß, dass ihr bei der Polizei ihn nicht mögt, aber Inspektor, McCready ist kein bösartiger Kerl. Wirklich nicht. Das weiß jeder, der ihn besser kennt.
Tja, er scheint jedenfalls einen erlesenen Freundeskreis zu haben.
Oh, wie meinen Sie das?
Der Gentleman, der ihn besucht hat, das war ein Spezialist aus dem Harley Street Krankenhaus.
Ach, was Sie nicht sagen.
Sie meinen, es war Dr. Schumann?
Ja, Inspektor.
Kommen Sie mit. Wir werden uns mal mit McCready unterhalten.
Ja.
Bis später, Fred.
Ja, natürlich. Und trinken Sie einen aufs Haus, bevor Sie gehen, Inspektor.
Du weißt, was jetzt kommt, oder Fred?
Ja, ich stelle mich auf Randale ein.
Oh, Charlie?
Ja, Madam?
Bist du noch eine Weile da? Ich muss noch kurz zur Apotheke und ich weiß nicht, wann Mr. Temple nach Hause kommt.
Ich habe eine Verabredung, Madam. Um 8 Uhr sollte ich im Palais sein.
Langsam bekomme ich den Eindruck, dass du im Palais wohnst, Charlie. Wo habe ich nur meinen neuen Mantel? Draußen regnet es seit einer Stunde wie in Strömen.
Der Mantel kam heute aus der Reinigung zurück. Sie erinnern sich? Der Fleck, Madam. Die gute Nachricht? Keine Spur mehr davon zu sehen. Ich hole ihn für Sie. Jedoch gehe ich auch gern für Sie zur Apotheke, Madam.
Schau du lieber, dass du pünktlich zu deiner Verabredung kommst. Man lässt eine Frau nicht warten.
Ich bin flink.
Und ich bin nicht aus Zucker, Charlie. Ich kann selbst gehen. Die frische Luft tut mir gut.
Okay, Madam.
Oh, Charlie. In diesen turbulenten Zeiten tut es gut zu wissen, dass manche Dinge sich nie ändern werden.
Na, schon unterwegs, Madam. Einen wunderschönen guten Abend, Sir. Möchten Sie zum Mister oder Miss...
Charlie!
Der hält nur ein Leckerchen, Mrs. Temple. Und wir machen jetzt einen kleinen Ausflug.
Scheint nicht da zu sein, Inspektor.
So sieht's aus. Die Tür, ist sie abgeschlossen?
Nein, ist sie nicht.
Ich kann den Lichtschalter nicht finden. Ich hab's.
Aber hallo. Welche Bombe hat denn hier eingeschlagen? Das ist ja ein absolutes Schlachtfeld.
Tempel, sehen Sie, in der Ecke.
Hat seinem Gegner wohl einen schweren Kampf geliefert. Doch verloren.
Ja. Berühren Sie das Messer nicht.
Schon gut. Ich habe mein Taschentuch.
Was schätzen Sie? Wie lange ist der tot?
Nicht lange, 10 Minuten. Viertelstunde vielleicht. Ist das MacReady?
Ja, das war MacReady.
Hallo? Ich bin zu Hause, Darling. Wollen wir...
Charlie! Charlie!
Mrs. Temple!
Was ist passiert, Charlie?
Ein Mann. Er hat mich niedergeschlagen. Mrs. Temple. Er hat sie entführt.
Ich rufe sofort die Polizei und rufe deinen Arzt, Charlie.
Ich bin okay, Sir. Oh, ich hätte besser...
Was?
Es tut mir leid, Sir.
Ach, was denn jetzt? Hallo?
Hallo? Mr. Paul Temple?
Ja?
Guten Abend, Mr. Temple.
Wer sind Sie?
Ich glaube, Sie wissen, wer ich bin, aber nennen Sie mich einfach Mr. Reagan. Für den Augenblick.
Was wollen Sie?
Nun, ich möchte Sie sehen.
Ja, gut.
Dann bin ich in etwa einer Viertelstunde bei Ihnen. Ach, und Mr. Temple, verständigen Sie auf keinen Fall die Polizei.
Wie geht es meiner Frau?
Gut, bislang. Noch gab es keinen Grund, ihr etwas anzutun.
Hören Sie zu, Mr. Reagan. Kommen Sie ja nicht auf dumme Gedanken.
Kein Grund zur Besorgnis, Mr. Temple. Wenn Sie tun, was ich Ihnen sage, wird Ihrer Frau nichts geschehen.
Das rate ich Ihnen, Mr. Reagan, das rate ich Ihnen.
Sie geben mir Ihr Wort, dass Sie die Polizei nicht verständigen?
Ja.
Schön. Ich bin in 15 Minuten bei Ihnen. Und dann... lösen wir zusammen diesen Fall.
Ich bitte um Verzeihung, Mr. Temple. Ich sagte 15 Minuten. Jetzt sind es über 20 geworden. Aber bei diesem...
Wo ist meine Frau?
Ihrer Frau geht's gut. Kein Grund zur Besorgnis. Ich habe Ihnen das schon am Telefon gesagt.
Sie haben noch immer nicht auf meine Frage geantwortet.
Mr. Temple, wir haben exakt 10 Minuten, um miteinander zu sprechen. Wir fahren nach Amsterdam mit dem 9.30 Uhr Zug vom Bahnhof in der Liverpool Street.
Wir fahren nach Amsterdam?
Ja.
Sind Sie verrückt?
Oh, Mr. Temple, das ist ein sehr schöner Flur, aber etwas zugig. Haben Sie keinen anderen Raum, in dem wir sprechen können?
Gehen wir nach oben in mein Arbeitszimmer.
Ich hoffe doch, Ihrem Diener geht es gut.
Charlie schläft. Ich habe ihm ein Beruhigungsmittel gegeben.
Das freut mich zu hören.
Sie können Ihre Reisetasche und Ihren Koffer gerne hier lassen.
Nein, die nehme ich lieber mit, wenn es Sie nicht stört. Waren Sie überrascht, als ich anrief?
Ja, in der Tat.
Aber Sie wissen doch, wer ich bin.
Ja, ich weiß. Sie sind Harry King.
Mr. Temple, ehe wir weitersprechen, da gibt es einen Punkt, den ich gern klären möchte.
Welchen, Mr. King?
Reagan, wenn ich bitten darf. In dem Reisepass, den ich fortan verwende, steht Reagan. Ein Name, an den ich mich nun auch gern gewöhnen möchte.
Ja, na schön, fahren Sie fort. Mr. Reagan.
Ich möchte, dass Sie eins wissen. Ihrer Frau geht es gut. Nichts, überhaupt nichts wird ihr geschehen. Wenn Sie das tun, was ich Ihnen sage.
Und wenn nicht?
Dr. Schumann, wacht über Ihre Frau, Mr. Temple. Und er wird keine Sekunde zögern, zu tun, was nötig ist, wenn Sie nicht gehorchen.
Was wollen Sie von mir?
Gleich rufen Sie Scotland Yard an. Sie sagen dem guten Inspektor Marlowe, dass Sie stichhaltige Beweise gefunden haben. Beweise für die Buchung einer Flugreise, getätigt von Harry King. Heute um 10.30 Uhr von Northolt nach Paris.
Und dann?
Wenn Sie das erledigt haben, dann fahren wir runter in die Liverpool Street, steigen in den 9.30 Uhr Zug, fahren raus nach Harwich, gehen gemeinsam durch den Zoll und weiter geht's nach Amsterdam. Schon morgen früh können Sie dann Ihrer Wege gehen. Ich kontaktiere Schumann und in der Minute, in der er von mir hört, dass ich sicher in Holland bin, wird er Ihre Frau freilassen.
So einfach ist das.
Genau.
Und was ist, wenn Dr. Schumann Mrs. Temple nicht freilässt?
Das wird er. Diesbezüglich haben Sie mein Wort. Ich kann wohl kaum erwarten, dass Sie mir glauben, aber ich bin ein Mann, der sein Wort hält.
Ich befinde mich also in einer misslichen Lage, nicht?
Ich fürchte, ja. Jedoch sind Sie selbst schuld an dieser Situation. Nur wegen Ihnen sucht die Polizei nach Harry King. Hätten Sie den Umstand akzeptiert, dass ich tot bin, könnten Sie jetzt gemütlich mit Ihrer Frau eine Tasse Tee trinken. Doch nun werden Sie mir helfen zu entkommen. Sie müssen mich nach Amsterdam bringen.
Sie sagten, dass Sie etwas mit mir klären wollten.
Stimmt. Nachdem Sie telefoniert haben.
Whitehall 1212?
Ja, stellen Sie mich zu Inspektor Marlowe durch, bitte.
Bleiben Sie in der Leitung, bitte. Inspektor Marlowe, haben Sie gesagt?
Ja.
Aber das Büro von Inspektor Marlowe antwortet nicht.
Danke. Ja, Inspektor Marlowe, hier ist Tempel. Hören Sie, ich habe eine wichtige Information bezüglich King. Er verlässt heute Abend Northolt mit dem 10.30 Uhr Flug nach Paris. Ja, 10.30 Uhr, richtig. Schnappen Sie sich den Kerl.
Danke, Mr. Temple. Nun, nur um meine Neugier zu befriedigen. Wie haben Sie herausgefunden, dass ich nicht der Tote war? Hm?
Der Mann, der getötet wurde, ging in einen Laden und kaufte ein Souvenir von Paul Perro. Dass Sie das taten, das ergab für mich keinen Sinn. Wo Sie doch praktisch vor der Haustür wohnen.
Ja, ich war genauso überrascht wie Sie. Hätte nie gedacht, dass ihn ein solcher Kitsch interessiert. Er hatte die Elfe in seiner Tasche. Und ich wusste nicht, was zum Teufel ich damit tun sollte. Also ist sie im Meer gelandet. Aber Sie müssen mehr Beweise als diesen gehabt haben. Andernfalls...
Sie sind nicht Raucher. Aber der Tote war es nicht. Er hatte Nikotinspuren auf den Fingern der rechten Hand.
Weiter?
Wir haben Ihre Tante aufgesucht und sie erzählte, dass Sie eines Abends einen mysteriösen Besucher hatten. Einen Mann, den Sie Mr. Conrad nannten. Sie hatte ihn nicht gesehen, ihn aber sprechen gehört. Er hatte wohl einen seltsamen Akzent. Ich erinnerte mich daran, was Inspektor Candle mir über ihren Bruder erzählt hatte. Daran, dass sie beide Zwillinge waren und er nach Kanada oder Neuseeland oder irgendeinen solchen Ort ausgewandert war. Ich war mir recht sicher, dass irgendein solcher Ort Australien war. Und dass der Mann, der sie in jener Nacht besuchte, in Wahrheit ihr Bruder war. Luther King.
Wie spät haben wir?
Kurz nach 10.
Dann sollten wir in etwa einer Dreiviertelstunde in Harwich sein. Ich bin immer noch beeindruckt von Ihrer Kombinationsgabe, Mr. Temple. In der Tat war es Luther, der in den Klippen seinen Tod fand. Durch meine Hand, wie Sie sagten. Ich hatte jahrelang nichts von ihm gesehen oder gehört. Unter uns, ich dachte, er sei tot. Auf einmal stand er vor mir, genau zur rechten Zeit. Es war offensichtlich, dass Luther in Geldnöten steckte und dass er alles tun würde, was ich wollte. Ich sagte ihm, dass er einige Zeit untertauchen und sich nicht in Cornwall aufhalten sollte.
Und in dieser Zeit fassten Sie Ihren Plan?
Exakt. Von diesem Moment an fing ich an, meinen Abschied vorzubereiten. Verhielt mich seltsam, begann mich für das Beobachten von Vögeln zu interessieren, auf die Klippen in Polperro zu klettern und mich unnötigen Risiken auszusetzen. So, dass es alle mitbekamen. Dann, eines Tages arrangierte ich, dass Luther mich in Polperro traf. Ich selbst ging nicht durch das Dorf, ich nahm den anderen Weg, den auf der Rückseite. Als Luther zur Spitze kam, wartete ich bereits auf ihn. Ich schlug ihn nieder, tauschte meine Kleidung mit seiner und warf ihn kopfüber die Klippe runter. Klatsch! Er musste nicht leiden. Von diesem Moment an war Harry King tot. Nun, zumindest wäre er das gewesen, Mr. Temple, wenn Sie nicht eingegriffen hätten. Oh, es ist schon spät. Wir haben nur noch sehr wenig Zeit. Holen Sie jetzt Ihren Reisepass und nehmen Sie diesen Koffer.
Was meinen Sie damit?
Ich möchte, dass Sie diesen Koffer durch den Zoll bringen. Sie werden bemerkt haben, dass Ihre Initialen draufstehen. Er enthält die Westfield-Juwelen.
Nehmen wir mal an, jemand hält mich bei der Zollkontrolle auf.
Wie meinen Sie das?
Was, wenn die darauf bestehen, den Koffer zu durchsuchen?
Nun, auch wenn Sie das tun, werden Sie nichts finden. Er hat einen falschen Boden. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich bin mir sicher, dass die nicht allzu genau sein werden, Mr. Temple. Nicht bei Ihnen.
Gut, aber nehmen wir mal an, Sie sind es und finden die Juwelen und wir kommen nicht nach Amsterdam. Was geschieht dann mit meiner Frau?
Dann wird Ihre Steve dasselbe Schicksal erleiden wie MacCready. Also reißen Sie sich zusammen. Sie müssen diesen Koffer durch den Zoll bekommen, was immer auch passiert.
Ist das der einzige Koffer, den Sie haben, Sir?
Ja.
Was ist mit Ihnen, Sir?
Ich habe nur diese Reisetasche.
Verstehe. Reisen Sie zusammen?
Ja.
Gut. Würden Sie dann bitte dieses Formular durchlesen?
Danke.
Haben Sie irgendetwas zu deklarieren, Sir?
Nein. Ich habe nichts zu deklarieren.
Was ist in diesem Koffer? Nur persönliche Dinge?
Ja.
Kann ich Ihren Reisepass sehen, Sir?
Ja, natürlich.
Danke, Sir. Ihren Reisepass bitte, Sir. Danke. Ach, Sie sind Mr. Reagan.
Ja?
Jemand hat für Sie aus London angerufen, Mr. Reagan. Ein gewisser Dr. Schumann. Er möchte, dass Sie ihn zurückrufen. Es ist wichtig.
Haben Sie das erwartet?
Nein. Sie sagen, der Anruf war für mich.
Sie sind doch Edward Charles Reagan.
Ja, natürlich.
Nun, dann war der Anruf für Sie, Sir. Er kam vor etwa einer halben Stunde.
Verstehe. Ich rufe zurück, wenn ich an Bord bin.
Verzeihen Sie, Sir. Doch ich hatte den unmissverständlichen Eindruck, in dieser Sache ging es um Leben und Tod.
Oh, na dann, ist ja eine Telefonzelle in der Nähe.
Ja, aber Sie können auch von meinem Büro aus telefonieren, Mr. Reagan. Oh,
danke. Sie kommen besser mit mir mit, Mr. Temple. Die Sache wird uns beide betreffen, nicht?
Selbstverständlich, Mr. Reagan.
Sie können Ihr Gepäck hier lassen, Gentlemen.
Ja, die Koffer. Gut.
Die wird hier keiner stehlen. Nur einen Augenblick. Ich kennzeichne sie für Sie. So, erledigt.
Danke.
Hier entlang, Gentlemen. Warten Sie einen Moment. Ich schalte das Licht ein.
Guten Abend, Mr. King.
Hallo, Paul.
Steve! Charlie!
Guten Abend, Sir.
Nehmen Sie die Hände hoch, King.
Mrs. Temple, wie zum Teufel kommen Sie hierher? Und Scotland Yard?
Geben Sie auf, Mr. King. Die Sache muss nicht mit Ihrem Tod enden.
An die Wand, alle! Oder ich schieße!
Seien Sie nicht dumm, King. Wenn Sie abdrücken, dann wissen Sie...
Sie haben doch gehört, was ich gesagt habe, Inspektor. Bleiben Sie zurück! Und Sie, machen Sie die Tür auf.
Ja.
Atmen Sie tief durch, Mr. King, und denken Sie einen Augenblick nach. Das Spiel ist vorbei, also gehen Sie.
Nicht das Spiel ist vorbei, meine Herren, Mr. Temple. Nur diese Runde.
Ich kann nichts mehr sehen. Steve, geht's dir gut?
Ja, Darling. Was ist los? Was ist geschehen?
Das Licht ausgeschossen. Schnell zu Graham.
Bei dir alles in Ordnung, Charlie?
Danke, Madam. Alles okay.
Oh. Himmels Willen, Marlow! Marlow!
Ich kann die Tür nicht finden.
Hier, ein Feuerzeug, Sir.
Danke. Ich bin an der Tür. Sie ist abgeschlossen.
Tut mir leid, ich habe den Schlüssel stecken lassen.
Ich darf uns nicht entkommen.
Wir brechen die Tür auf. Marlow, Charlie.
Schon da, Sir.
Geht zusammen. Gut, auf drei. Eins, zwei, drei! Charlie, bleib bei Mrs. Temple.
Ja, Sir, das werde ich.
Aus dem Weg!
Hey, was soll denn das?
Wo ist der nur hin?
Zu den Bahnsteigen.
Es kommt ein Jagd. Bitte zur Seite.
Hey, passen Sie mal auf!
Da ist er! Er rennt auf das Gleis zu! Bleiben Sie stehen, King!
Geben Sie acht, Tempel!
Haltet ihn! Wo zum Teufel ist er? Ich kann ihn nicht mehr sehen! Er ist dort drüben, Sir! Schauen Sie!
Er versucht, das Gleis zu überqueren!
Aber da kommt doch ein Zug!
Dieser Wahnsinnige wird es nicht schaffen! Er kann es nicht schaffen! Ich glaube, er hat den Zug nicht gesehen, Sir!
Er wird es nicht schaffen, Tempel! Er wird nicht rüberkommen!
King! Aufpassen, Mann! Sie haben den Zug ab!
Geschehen.
King, wir dachten, er wäre unter den Zug gekommen, aber er liegt nicht auf dem Gleis.
Kein Blut, keine Spur, nichts.
Paul, glaubst du, dass er es geschafft hat, auf den Zug aufzuspringen?
Das kann er nicht geschafft haben.
Bei dieser Geschwindigkeit sicher nicht.
Tja, aber dann hat er sich in Luft aufgelöst, Sir. Er ist einfach verschwunden.
Unglaublich.
Das ist es bei Timothy.
Trinken Sie noch einen Whisky, Temple?
Nein, danke. Wie geht's dir, Steve?
Mir geht's gut, Darling. Dank Sir Graham.
Ja, wir sind Ihnen zutiefstem Dank verpflichtet. Wenn Sie Ihrem Beamten nicht befohlen hätten, auf Steve aufzupassen.
Er kam gerade in dem Moment bei unserem Haus an, als King mich in seinen Wagen zerrte. Also hat er uns verfolgt.
Wo hat er dich hingebracht, Steve?
In ein Haus in Hempstead, zu Dr. Schumann und deiner hübschen Miss Davis.
Oh Gott, ich hatte solche Angst um dich, Liebling.
Ich weiß, Darling. Und ich muss zugeben, ich war mir selbst nicht sicher, ob ich heil aus diesem Haus entkommen würde.
Ja, ich wette, Sie waren ziemlich überrascht, als unser Überfallkommando hereingeschneit ist.
Überrascht? Ich war überwältigt. Meine Meinung über Scotland Yard ist ins Unendliche gestiegen.
Ach, jetzt aber.
Hat Schumann gleich ausgepackt?
Nein. Schumann und Miss Davies versuchten, mit einem Wagen zu entkommen. Bei der Verfolgung kam es zu einem Unfall. Beide haben nicht überlebt. Wir hätten sie also ohne Charlie nie gefunden.
Ja, ein Glück war King so siegessicher, dass er meine Geschichte nie hinterfragt hat, dass Charlie schlafen würde, weil ich ihm eine Beruhigungstablette gegeben hatte.
Stattdessen hat der gute Charlie sich in ihrem Arbeitszimmer versteckt, unter dem Schreibtisch, und ihr Gespräch mit King belauscht. Gleich nachdem sie mit King ihr Haus verlassen hatten, informierte er uns über die wahren Pläne dieses Verbrechers.
Weißt du, Paul, trotz all dem, was passiert ist, ich denke, King hätte sein Wort gehalten.
Er hätte sein Wort sicher gehalten. So oder so. Das war's, wovor ich Angst hatte.
Verzeihung, der Wagen steht bereit, Sir.
Danke, Sergeant.
Hat man King gefunden?
Nein, noch nicht, Sir. Wir haben alle Bahnhöfe entlang der Linie benachrichtigt und die örtlichen Polizeibeamten sind alarmiert. Wir werden ihn bestimmt fassen, Sir.
Das hoffe ich doch. Wir warten noch auf den Inspektor, Sergeant.
Jawohl, Sir.
Oh, nehmen Sie den Koffer aus dem Wagen. Geben Sie darauf besonders Acht. Lassen Sie ihn nicht aus den Augen.
Jawohl, Sir.
Paul, ich verstehe nicht, warum MacReady Inspektor Marlow von Harry King erzählt hat. Wenn MacReady in die Affäre Westfield verwickelt war, und das war er offensichtlich, warum hat er nicht einfach geschwiegen?
MacReady, Schumann, Catherine Davis und Harry King steckten alle unter einer Decke.
Sie haben den Westfield-Raub gemeinsam geplant und ausgeführt. Danach beschlossen sie, die Juwelen für ein paar Jahre zu verstecken, bis Gras über die Sache gewachsen ist. King, das unscheinbarste Mitglied der Bande, brachte die Juwelen in sein Dorf nach Cornwall.
Und alle lebten ihr Leben weiter, als wären sie nicht durch einen spektakulären Raub reich geworden.
Genau, Sir Graham. Aber schon nach einem Jahr brachte MacReady Geld und brach in eine Villa ein. Dabei wurde er festgenommen. Im Gefängnis bekam er es mit der Angst zu tun. Würde ihn der Rest der Bande hintergehen, sich mit seinem Anteil aus dem Staub machen? Er beschloss, es King sehr schwer zu machen, die Juwelen aus ihrem Versteck zu holen, und sagte der Polizei, dass King in die Sache verstrickt sei und man ihn im Auge behalten sollte.
Als MacReady aus dem Gefängnis entlassen wurde, konfrontierte die Bande ihn mit diesem Verrat. Schließlich hatte er alles aufs Spiel gesetzt. MacReady war nun überzeugt, dass man ihn aufs Kreuz legen wollte und entschloss sich dazu, auch den Rest der Bande kaltzustellen. Als Renoir, der Franzose, an einem Herzinfarkt starb, arrangierte MacReady die Sache mit dem Rezept, das uns direkt zu Schumann führte.
Aber es war Schumann, der Renoir kommen ließ.
Ja, Renoir war ein berüchtigter Hehler und spezialisiert darauf, auch ausgesprochen heiße Ware an den Mann zu bekommen. Schumann hatte den Kontakt zu ihm aufgebaut, gab ihm den Fahrschein für die King Harry Fähre und sagte ihm, er sollte runter nach Cornwall fahren und ihn Harry King übergeben. Der Fahrschein war einfach nur ein Erkennungszeichen. Zu diesem Zeitpunkt hatte King sein Ableben bereits geplant und wollte sich mit neuer Identität und seinem Anteil absetzen.
Und sein Plan wäre erfolgreich gewesen, Temple, wenn Sie nicht ermittelt hätten.
Das kann man nie wissen.
Hallo Marlowe, etwas Neues?
Nein, Sir. Wir haben die gesamte Strecke abgesucht, Sir. Keine Spur von King. Und ehrlich gesagt bin ich diesbezüglich nicht allzu optimistisch, Sir.
Machen Sie einfach weiter, Inspektor. Erstatten Sie Superintendent Bradley sofort Bericht, wenn es etwas Neues gibt. Kommen Sie, Temple. Kommen Sie, Steve. Fahren wir zurück nach London.
Noch Tee?
Ich trinke Kaffee.
Tut mir leid. Noch Kaffee?
Nein. Seit Charlie im Urlaub ist, schmeckt der Kaffee scheußlich.
Es war lieb von dir, Charlie und Mabel, diesen Urlaub zu spendieren, nach allem, was er wieder einmal für uns getan hat.
Ich konnte ja nicht an, wie ungenießbar der Kaffee wird, sobald er auf dem Kontinent an irgendeinem Strand liegt.
Warum bist du so gereizt, Darling?
Was meinst du mit gereizt, hä? Wenn du schlecht gelaunt meinst, Steve, dann sag schlecht gelaunt.
Natürlich, mein Herzallerliebster. Warum bist du denn nur so schlecht gelaunt?
Ich bin in keinster Weise schlecht gelaunt. Eigentlich bin ich heute Morgen besonders fröhlich.
Da bin ich aber froh.
Was meinst du damit? Du bist froh?
Ich bin froh, dass du besonders fröhlich bist.
Ich möchte gerne noch eine Tasse Kaffee. Dieses Mal schwarz.
Ja, Darling.
Tiefschwarz.
Ja, Darling.
Kohlrabenschwarz.
Ja, Darling.
Steve, du bringst mich zur Verzweiflung.
Was meinst du damit? Dass ich dir nicht den Gefallen tue, mich aufgrund deiner kindischen Provokation in einen Streit verwickeln zu lassen? Du bist nun schon tagelang so, nur weil du den Fall Harry King nicht gelöst hast.
Was meinst du damit, ich habe den Fall Harry King nicht gelöst?
Nun, von mir aus hast du ihn gelöst, Darling, aber du hast King nicht gefasst.
Natürlich habe ich ihn nicht gefasst. Es ist schließlich nicht meine Aufgabe, herumzulaufen und hartgesottene Verbrecher zu fangen. Ich bin Schriftsteller. Wäre nett, wenn sich jemand einmal daran erinnern würde.
Das wäre leichter, wenn du mehr schreiben und weniger ermitteln würdest, Darling. Lass uns doch die Post durchgehen. Vielleicht hat Charlie uns ja geschrieben.
Von mir aus. Danke. Steve? Hm? Wer ist Madame Larchmont?
Die hat einen kleinen Hutladen in der Bruton Street.
Sie mag vielleicht einen sehr kleinen Laden haben, aber sie schickt sehr hohe Rechnungen. Hier, das ist deine Angelegenheit.
Oh. Oh, eine Ansichtskarte.
Von Charlie?
Nein, denke nicht. Sie ist hübsch, aber aus Amsterdam.
Wen kennen wir denn in Amsterdam?
Paul, was ist los? Was steht auf der Karte?
Da steht Glückwunsch. Die erste Runde ging an Sie, Mr. Temple. Doch wir werden uns wiedersehen. Harry King.
Musik. Das war Paul Temple und der Fall Westfield von Francis Durbridge. Regie Antonio Fernandez Lopez. Es spielten Matthias Kiel als Paul Temple, Katja Kessler als Steve Temple, Walter von Hauff als Sir Graham Forbes und Klaus Krückemeier als Charlie. Mit Dirk Hardegen als Harry King alias Reagan, Caroline Sophie Göbel als Catherine Davis, Marco Steger als Inspektor Marlowe, Andreas Entner als Inspektor Kendall, Oliver Fierit als Summers, Patrick Krupp als Howard, Werner Wilkening als Papa Bendix, Tobias D. Weber als Dan, Nicole Silbermann als Miss Davis, Karin Diek als Miss Wilton, Nils Brück als Dr. Schumann, Petra Mott als Daisy, Gabriel Kemeter als Sergeant Colford und Omid Paul Eftikari als Erzähler. In weiteren Rollen Detlef Tams, Lisa Müller, Jan Langer, Udo Grunwald, Stefan Eichberg, Antonio Fernandez Lopez, Yannick Forstenhäusler, Ruven Klischies, Angela Hasak und Barbara Pelke. Übersetzung Dr. Georg Pagitz. Dramaturgie und Dialoge Andreas Krönig. Sounddesign Antonio Fernandez Lopez. Dialogschnitt Pascal Höpfel. Organisation Christina Lopez. Musik Antonio Fernandez Lopez. Weitere Musik von The Original Orchestra. Will van der Cromart, Lance Conrad. Eine Produktion von Heil Bronnewood. Im Auftrag von PDAX.
Ich will hier ab sofort keinen Mucks hören.
Wer sind Sie?
Bastian Pastewka.
Privatdetektiv?
Nein, aber Krimi-Experte.
Die schönsten Archivperlen aus der ganzen ARD findest du hier in der Audiothek. Im Hörspiel-Podcast
Kein Mucks
mit Bastian Pastewka.